Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhard und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt's ganz einfach auch in den Shownotes.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Folge 2.
So sieht's aus, Sven. Ich freue mich drauf.
Ich auch, weil wir uns einiges vorgenommen haben heute.
Das stimmt. Wir haben eine ganze Menge vor und ich weiß gar nicht, wie lange es dauern wird, aber es wird unglaublich kurzweilig. Ich habe so eine Idee, was du alles vorhast und was du mitgebracht hast. Und ich weiß, dass ich das meiste davon noch nicht kenne. Und das macht mich ein bisschen uffierig.
Ist das eigentlich Musik, die so im brasilianischen Puff gespielt wird?
Woher soll ich das
du wissen? Musst das doch wissen. Ja.
Du bist, der einzige Puff, in dem ich mal gewesen bin, das war der Puff in Bad Berleburg.
Wie, im Ernst?
Ja.
Einmal was, oder?
Ich war da einmal drin, und zwar als Sanitäter. Als Rettungssanitäter.
Okay, ja, ja. Burkhard, Jogo Bonito.
Was für Abwege gleich am Anfang.
Ja, ja gut, aber das lassen wir einfach mal zu. Ja. Als, weißt du, Tempohasen, weißt du, du stehst ja da immer als Reporter im Stadion und muss der funktionieren und alles muss stimmen. Und weißt du, ich finde den Gedanken total gut. Wir müssen ja in unserem Beruf immer irgendwo hin und schnell und dann hast du eine Regie auf dem Ohr. Aber weißt du, hier müssen wir nirgends hin, hier sind wir einfach.
Ja, das ist glaube ich auch, also man wird ja auch gefragt, warum eigentlich Jogo Bonito und Jogo Bonito, das schöne Spiel, als das ja das brasilianische Spiel immer bezeichnet worden ist, ist ja im Prinzip auch nie so richtig zielführend gewesen. Mhm. Ja, da ging es ja eigentlich auch wirklich immer nur darum, die Schnörkel zu feiern, die da auf dem Platz zu sehen gewesen sind. Und es ging nicht unbedingt darum, das Spiel irgendwie zu gewinnen, sondern sich einfach am Spiel selbst zu erfreuen. Ja. Und das, finde ich, ist so der Grundgedanke unseres Podcasts. Und das finde ich einfach, ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich gut. Das ist ein ziemlich guter Treibstoff.
Fußball ist ein einfaches Spiel. Das ist ein schönes Spiel, das Jogo Bonito. Aber es macht mit Menschen so viel. Das ist das, was ich so faszinierend finde. Je länger ich den Fußball verfolge und wie viele Menschen man überhaupt durch diesen Fußball kennenlernt und was für Geschichten man auch kennenlernt. Das finde ich ja mit dir auch wunderbar, in diese Geschichten einzutauchen, weil du hast einfach einen sehr schönen Blick da rein.
Wir versuchen, du hast jetzt schon wieder so einen verliebten Blick, das macht mich ein bisschen...
Nein, das liegt an dem Frühstück, das du mir heute hier kredenzt hast. Das war sehr, sehr gut.
Ja.
Ja, ja. Wir haben einige lose Fäden noch von der ersten Folge von Jogo Bonito. Liebe Leute, ihr folgt diesem Podcast natürlich. Wir haben langen Atem, Burkhard, ne? Also nach drei Jahren werden wir mal schauen, wo wir in etwa stehen, aber so lange werden wir definitiv alle zwei Wochen, das ist unser Versprechen, für euch Jogo Bonito machen und immer wieder... Ich meine, der Fußball ist so groß, uns werden die Geschichten nicht ausgehen, Burkhard. Oder hast du da Angst?
Nein, auf keinen Fall. Also solange das nicht irgendwie Geschichten sind, die im Konfettiregen stattfinden, bin ich dabei.
Nein, natürlich nicht. Nein, das hatten wir schon. Das ist ja aber ähnlich heute eigentlich. Also wir haben ja gesagt, uns interessiert das Mäzenatentum. Ich musste erstmal nachschauen, ob man das wirklich so sagt. Also
man sagt es so.
Der Mäzen, also der Finanzier einer Veranstaltung, hat uns dann schon interessiert. Darum soll es heute gehen.
Weißt du eigentlich, woher der Begriff Mäzenatentum kommt?
Nein.
Es gab mal vor 2000 Jahren ungefähr, ich habe es nachgeschlagen tatsächlich, weil ich es ausnahmsweise auch nicht wusste, Gaius Quirinius Mäzenas.
Ach.
Ja, es war ein römischer Geschäftsmann und der hat Dichter gesponsert sozusagen. Vergil hat er gesponsert, Horaz hat er gesponsert und daher kommt der Begriff Mäzenatentum.
Das ist ja crazy. Ja. Also uns interessieren, ich glaube, 4 Geschichten haben wir da ausgesucht. Ja,
mindestens. Ich glaube, uns fallen noch welche zwischendurch an.
Ja, 2 spielen im Ausland, die hast du mitgebracht, 2 spielen in Deutschland. Mhm. Und bei einer muss man sagen, es war ein echt großes Thema in den ausklingenden 70er Jahren. Hast du auch Aktenzeichen XY immer geguckt?
Ich hab's geliebt.
Freitagsabends?
Ja.
Ich hatte Angst, meine Eltern waren oft zu Besuch bei Freunden und ich, also immer wenn so dann dieses Bild so unscharf wurde, man wusste, jetzt passiert es. Ich hatte da immer tierisch Schiss.
Weißt du, was ich immer gemacht habe? Ich habe ja viel Zeitungen ausgefahren und ich habe mir in der Zeit immer versucht zu merken, was ich sehe. Also die Autokennzeichen, falls ich am Freitagabend gefragt werde, was war auf der Hauptstraße in Obernkirchen los, dass ich dann sagen kann, das war der Audi mit dem Kennzeichen sowieso. Und da saß ein Mann, der war ungefähr so und so groß und hat einen Schlapphut auf. Ja, habe ich mir gemerkt.
Ja, natürlich. Man war auch so, ja, so ein bisschen misstrauisch und angetriggert. Ne? Auf jeden Fall, eine Geschichte spielte auch eine große Rolle in Aktenzeichen XY. Und so klang das.
geht zwar um einen Deutschen, aber er hält sich heute Abend möglicherweise in der Schweiz auf. Bitte, Konrad Tenz.
Der Beschuldigte hat unter anderem in den letzten Wochen mit dem Zusammenbruch der Goldin-Tankstellen Schlagzeilen gemacht. Er heißt Erhard Goldbach. Der Gesuchte ist 51 Jahre alt und 178 Zentimeter groß. Vermutlich befindet sich Goldbach in Begleitung einer jungen Frau namens Monika Obgartl.
Ja, wie hieß nochmal? Niedetzki hieß doch der in Peter Österreich.
Peter Niedetzki, ne? War der in Wien.
Der war der coole, finde ich, von den dreien.
Ja, Konrad Tönz war echt staubtrocken.
Ja.
Ja. Und bist du auch immer noch aufgeblieben, wenn es dann später zu den aufgeklärte Fälle gab?
Meist waren meine Eltern dann wieder da und dann musste ich so tun, als ob ich schlafe. Aber dann sind sie immer zum Fernseher hin und haben gefühlt, ob der warm ist oder nicht. Diesen Test kennt jeder, glaube ich, der ne, in den 70er, 80er
Jahren. Ja, früher
80ern. War das so. Röhrenfernseher. Von wem war da die Rede? Von Erhard Goldbach. Und der führt uns, und das war ja mein Versprechen aus der ersten Folge, zu Westfalia Herne. Und die Geschichte, seine tragische Geschichte am Ende, muss man sagen, werden wir heute erzählen. Für dich geht's zu einem, ich finde den Namen so geil, Jesus Giligil.
Giligil, genau, das war der große, starke Mann bei Atletico Madrid. Mhm. Über den werde ich ein bisschen was erzählen. Und wir hatten ja letztes Mal auch gesagt, ich erzähle jedes Mal was über die WM 1930, weil das meine absolute Lieblings-WM ist. Mhm. Und da waren Dinge möglich, die heute einfach im Bereich des Unglaublichen liegen. Und diese Weltmeisterschaft in Uruguay hätte es nicht gegeben ohne einen millionenschweren Rinderbaron. Enrique Buero. Buero heißt, glaube ich, auf Spanisch auch Bauer, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Mein Spanisch ist...
Klingt zumindest so. Also ja. Ich würde das so im Vokabeltest reinschreiben. So. Ja.
Buero. Enrique Buero hatte die uruguayische Nationalmannschaft 1924 und 28 schon gesponsert, hatte denen die Reisekosten zu den Olympischen Sommerspielen bezahlt und sie haben es ihm dann auch gelohnt mit der Goldmedaille jeweils. Und das fand er so toll, ne? Und die Idee, irgendwie die Weltmeisterschaft nach Uruguay zu holen und 100-Jahr-Feier, Republik Uruguay und so weiter, alles super tippitoppi. Und dann hat er gesagt, okay, holt die mal die WM nach Uruguay, ich bezahle die ganze Chose. Der hat also gesagt, kommt rüber aus Europa, ich bezahle euch die Dampferfahrt über den Atlantik, egal was es kostet, ich zahle euch die Hotels, ich zahle alles. Und was soll ich sagen? Es hat nicht gereicht. Also aus Europa sind da trotzdem kaum Nationen rübergefahren. Aber ohne Enrico Buero, diesen Rinderbaron.
Deutschland war nicht dabei, ne?
Deutschland nicht dabei, England nicht dabei, Italien nicht dabei, Tschechien nicht dabei, Österreich nicht dabei. Also die ganzen großen Nationen Anfang der 30er Jahre aus Europa haben der Weltmeisterschaft einfach die kalte Schulter gezeigt.
Ach.
Ja. Weg zu weit. Und die Deutschen haben sich ja gesträubt, weil da auch Profis hin durften.
Ja.
Und sie waren ja immer noch glühende Verfechter des Amateurismus. Da müssen wir auch mal drüber reden. Ne?
Ja, hast du doch in der ersten Folge auch drüber gesprochen, über den einen da, der definitiv da Zigarettenwerbung gemacht hat und deswegen nicht spielen durfte für die Nationalmannschaft.
Ja, stimmt. Das war Richard Hofmann vom Dresdner SC.
Sehr interessante Geschichte.
Ja, heute wäre das einfach eine Granate gewesen.
Ja? Der die Tomate von der Lotte geschossen
so
hat.
So sieht's aus. Hast du behalten.
Ja, sicher.
Natürlich.
Ja, klar. Ja, also Deutschland war nicht dabei, aber eben bei den Urus ging es richtig los da mit dieser Weltmeisterschaft.
Ja, und die waren alle nachher so happy, alle, also auch die Europäer, die da gewesen sind, haben gesagt, jeder, der diese Reise mitgemacht hat, wird es für immer für sich behalten und sie haben sogar Gewinn gemacht. Ne, jeder kriegte dann am Ende dieser Weltmeisterschaft, glaube ich, 66.000 Pesos. Ich weiß nicht, wie viel das wert ist, aber es gibt diese Summe, 66.000 Peseten oder Pesos, uruguayische Pesos hat es dann gegeben.
Wahnsinn. Ja. Also, weil es diesen Mäzen gab.
Weil es einen Mäzen gab.
Erste Geschichte, Buero. Heute in Jogo Bonito. Crazy, ne? Irgendwie. Also jetzt eine
die
WM.
Musik.
Nee. Das im Prinzip die Idee von einem Einzelnen, der das dann auch mitfinanziert hat, so eine große Nummer wurde dann, ja, wie sie eben heute ist. Und heute will man bei der FIFA alle zwei Jahre so ein Ding haben.
Ja, ne? Hör auf, ich will nicht über diese schlimmen Sachen reden. Ich will über schöne Sachen reden, Sven. Über Sachen, die mich bewegen. Und eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre bewegt mich höchstens zum Klo.
Ja, aber wir unterhalten uns hier ja auch schon über Sachen, die zum Teil traurig sind. Mhm. Und die, also... bringt mich immer wieder zu Charlie Chaplin, dass anscheinend Witz oder schöne Erzählung Tragödie plus Zeit ist. Also dass man, weißt du, wenn es passiert, findest du es gar nicht so toll oder gar nicht so großartig oder die Geschichte so berührend, sondern erstmal vielleicht skandalös oder überragend triumphierend. Und ich finde, so mit der Zeit bekommen Geschichten erstmal eine Tiefe und finden dann auch hier Einlass bei Jogo Bonito, ja.
Ja, weil wir aber auch die Zeit und die Muße haben, uns damit zu beschäftigen.
Ja, wir nehmen sie uns einfach. Und wir müssen auch sagen, bevor wir zur nächsten Geschichte kommen beim Mäzenatentum, Es liegen ja doch schon einige lose Fäden von der ersten Folge da für mich, ja. Mhm. Zum Beispiel hast du mich gefragt, wie Blau-Weiß Gebäudereiniger heute heißt.
Ach, dein erster Club?
Mein erster Club, wo ich ja, wir haben gegen die gespielt und da habe ich ein Tor gemacht.
Ja.
Und ich habe jetzt tatsächlich mal nachgeguckt. Sie hießen, als ich gegen sie gespielt habe, im Kölner Süden, TSV Gebäudereiniger. Und dann fusionierten sie mit Blau-Weiß Köln und wurden zu Blau-Weiß Köln Gebäudereiniger.
Aber auch in der Reihenfolge?
Nee, Blau-Weiß-Gebäudereiniger Köln, so genau. Und jetzt mittlerweile sind sie wieder Blau-Weiß-Köln. Weil die Frage hast du ja gestellt und das wollte ich dann schon klären. Zweite Sache, du hast gefragt nach Toni Schumacher, mit dem ich tatsächlich mittlerweile vom 10-Meter-Turm gesprungen bin.
Das habe ich gesehen, in der Zeitung stand das sogar, ne, mit Foto.
Ist das nicht irre?
Ja.
Und das ist jetzt wirklich kein, also das Ursprungsmotiv war nicht PR oder so, sondern einfach mit Toni was Verrücktes machen.
Mhm.
Und da hatten wir beide Bock drauf und dann habe ich ihn tatsächlich mit meiner alten BMW abgeholt und er fuhr mit seiner auch sehr alten Goldwing, das ist ja wie so ein Auto auf zwei Rädern, fuhren wir durch ganz Köln, kannst du dir vorstellen, wie es mir da ging, als ich hinter Toni Schumacher herfuhr. Nummernschild natürlich mit TS und alles, ne, bei ihm, ne?
Ja.
Toni Schumacher, die Initialien. Und dann fuhren wir im Müngersdorfer Stadion Bad Vor und sind tatsächlich zusammen vom 10-Meter-Turm gesprungen. Und das fand ich auch wiederum geil. Du stehst dann oben auf dem Zehner im Müngersdorfer Stadionbad und dann steht da Sprunghöhe nur 9 Meter.
Nee.
Also es ist gar nicht, wir haben gesagt, es ist der Zehner, aber oben steht dann, es sind nur 9 Meter. Und dann hat mich Toni Schumacher, der ist ja immer mental unterwegs gewesen, auch als Profi, der hat sich ja immer programmiert für die Spiele. Eigentlich ist das ja ein Mann mit viel Tiefe und auch
ist das so?
Ja, definitiv auch ein schwermütiger Mensch, würde er sofort sagen, der melancholisch ist. Aber im Spiel war er dann der Tatan. Er hat gesagt, ich habe mir so ein Kostüm angezogen und dann war ich was ganz anderes. Er hat sich damals schon psychologisch Hilfe geholt, um sich zu programmieren für Spiele.
Mhm.
Und ich weiß jetzt, wie das ging damals, weil er sagte oben am Zehner, Sven, wenn du da oben stehst, hinter dir ist Feuer, ich sage 3, 2, 1, Feuer! Und dann musst du springen. Und so haben wir es gemacht. Und dann geht's auch.
Und hat's wehgetan?
Ja. Weil vor und nach uns niemand gesprungen ist und es war ein windstiller Tag und es war spiegelglatt unten. Und wenn du da dann tatsächlich mit Füßen irgendwie glatt aufkommst, Toni kam glatt auf, also mit den Füßen, dann macht's richtig Platsch und ihm taten, glaube ich, die Füße ein bisschen weh und ich habe so einen Backenklatscher gemacht.
Mhm.
Ich bin so ein bisschen nach vorne gefallen und dann bin ich mit der Backe aufgekommen. Es hat wehgetan, ja.
Also im Gesicht?
Ja, im Gesicht, ja. Aber also das wollte ich noch aufklären. Und eine Sache mit den Schlachtenbummlern. Weil wenn man sich mit jungen Menschen unterhält und denen was von Schlachtenbummlern erzählt, wissen die überhaupt nicht, was gemeint ist. Ne?
Ja, ist eigentlich auch schade, ne? Weil das ist so ein, ich meine, was heißt schade? Es ist, woher kommt eigentlich der Begriff Schlachtenbummler? Das ist doch auch wahrscheinlich ein Begriff, der... Ist das muss aus irgendwelchen Kriegen muss
das. Ey, sollen wir das für, müssen, die, für die dritte Folge recherchierst du bitte, woher kommt der Schlachtenbummler?
Schreib's mir sofort auf, woher kommt der Schlachtenbummler?
Ich wollte aber jetzt allen HörerInnen, was sagen wir eigentlich?
Also da habe ich mir tatsächlich Gedanken drüber gemacht. Wir sehen das ja relativ ähnlich.
Ich hatte eben übrigens hier am Frühstückstisch nicht mit dir eine Diskussion darüber.
Nein, mit meiner Frau.
Ja.
Ja.
Gut, wir waren nicht einer Meinung.
Nein, das stimmt. Aber wir müssen halt jetzt da auch eine Lösung finden. Sven, und mein Vorschlag ist, wir sprechen jetzt nur noch mit den Hörenden.
Mit den Hörenden.
Ja.
Aber nur so viel zu dem Thema. Ich finde diesen Gedanken eigentlich so witzig. Es ist ja der Busen und die Eichel. Und schon bin ich wieder in diesem Etablissement.
Ja,
weißt du, das ist Madame Chabelas, das war die große Geschichte, finde ich.
Weil den Namen hast du ja auch behalten, ne? Das Etablissement von Madame Chabelas.
So einen Scheiß merke ich mir dann.
Ja.
Das war doch, sagen wir es wie es ist, der Puff, den die Brasilianer bei der WM
in
62
in Chile.
Mhm. Hatten.
Ja.
Nicht braucht, hatten. Und der wurde getestet.
Brauchten auch. Er wurde getestet vom brasilianischen Mannschaftsarzt im Vorfeld der WM, weil man ja nichts riskieren wollte.
Ja.
Und alle Damen der Madame Chabelas wurden gesundheitlich gecheckt und für einwandfrei befunden und dann konnten Garrincha und Co. halt vorbeikommen.
So, zurück zum Schlachtenbummler. Also du hast einen klaren Rechercheauftrag für die dritte Folge, der ist damit erteilt und ich habe jetzt tatsächlich die Reportage, die uns beide dazu brachte, diese Rubrik zu haben. Für uns geht's übrigens als Schlachtenbummler heute am Ende der Folge nach Indien. Dahin zog's dich hin, ne? Nach Indien.
Ja, da ist der Globus stehen geblieben letztes Mal, ne? Da haben wir ja gesagt, Indien ist ja nicht so viel mit Fußball, aber ich habe was über Indien mitgebracht.
Ich war mal da. Taj Mahal, Alter. Das ist Agra, die Stadt.
Agra ist das doch, oder nicht?
Agra.
Ach nee, Agra. Ah, ja. Agra ist auf der Straße in Indien.
So,
ne?
Jedenfalls der Schlachtenbummler nimmt für mich persönlich seinen Anfang in einer fantastischen Reportage von Kurt Brumme. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt,
nee,
aber
nicht.
Er war in der Moderation. Ich bin ja kein Reporter und ich bin ein kleines Licht im sportjournalistischen Himmel. Aber er war natürlich die Sonne damals, muss man sagen.
Ja, die Stimme des Westens.
Die Stimme des
Westens. Von den 50ern bis weit in die 80er.
Kurt Brumme war dann bei der WM 1970 in Mexiko, Halbfinale gegen Italien dran. Und jetzt, bitte gut zuhören, es steht 3-3 in der Verlängerung. Die Nation hängt tatsächlich am Radio und er sagt das hier.
Das gibt es nicht noch einmal, eine solche Dramatik. Die Italiener greifen an. Von Isenia und so für Italien. Mutterseelen allein läuft Rivera nach vorne und schiebt den Ball ins Netz. Mutterseelen alleine. Eben noch Hochstimmung. Nein, das können die Nerven von normalen Schlachtenbombern gar nicht mehr ertragen. Das kann man kaum noch schildern, was sich hier abspielt. Gegenzug der Italiener. Die Deutschen schlafen noch. 4-3 für Italien nach 1-1 normaler Spielzeit.
Ja. Burkhard, was denkst du, wenn du so einen Reporter hörst?
Weißt du, woran es mich jetzt zuerst erinnert hat? Mhm. Kennst du noch Sprengelschokolade?
Mhm.
Und die Sprengelschokolade hatte in den 70er Jahren Fußballbilder. Und die hatten auch so ein Sammelalbum. Mhm. Und es gab quasi zu jedem Tor in dieser Verlängerung gab es ein Bild in der Sprengelschokolade. Und ich habe diese Bilder, ich habe die geliebt. Diese Fußballbilder aus den frühen 70er Jahren, wo quasi Geschichten für mich erzählt worden sind, von denen ich, die ich ja nicht live verfolgt habe, sondern die ich quasi nur aus Büchern kannte. Und ich bin reingetaucht in diese Bilder. Und ich könnte dir, glaube ich, fast bei jedem Tor sagen, wer wo gestanden hat wegen der Sprengelschokolade.
Ach, ja. Bei mir waren es die Knibbelbilder aus der Colaflasche.
Ja, die kamen in den 80ern, ja. Ne? 82 war das doch, so ein Sammelalbum, ja.
Die waren total wichtig.
Ja, total. Ja, aber ich weiß auch nicht, es gab ja auch immer welche, die es viel zu oft gab und welche, die es gar nicht gab, ne?
So, du hattest immer einen Dremler und wolltest einen Karl-Heinz Rummenigge.
Einen Dremler gab es häufiger.
Ja, der war doch bei der WM 82, das ist ja mein Erweckungserlebnis gewesen, ja.
Ja, aber die Reportage von Kurt Brumme ist natürlich super, weil sie einfach total parteiisch ist. Was für damalige Verhältnisse in den beginnenden 70er Jahren ungewöhnlich war. Da hatten die Reporter quasi immer als Maßgabe noch, sich möglichst zurückzunehmen und nicht zu sehr sich in den Vordergrund zu spielen, mit Wortspielen aufzupassen, sondern einfach nur das zu beschreiben, was sie sehen. Und der hat ja komplett die Fassung verloren. Ne, es gibt ja dann auch in dieser Reportage, hat sich Kurt Brumme über diesen Schiedsrichter ausgelassen, der quasi ja dieses Spiel gar nicht mehr im Griff hat und der die klarsten Elfmeter nicht gepfiffen hat für Deutschland. Und da auch komplett die Kontenance verloren hat. Und das, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut.
Ich höre ihn, ich erinnere mich auch, der war Boxreporter. Und der hat den Kampf vom De Arp, ne, dem Jupp Müller, dem Kölner, übertragen, der ja den Ringrichter Pippo niedergestreckt hat. Und das hat auch Kurt Brumme, ja, hat er auch reportiert. Ich finde, der hat so...
Ringrichter, der Pippo hieß?
Ringrichter Pippo. und den hat er niedergestreckt und Kurt Brumme war auch da der Reporter. Ich fand, das war ein fantastischer Reporter. Und das ist mein Versprechen für die nächste Folge. Es gibt nämlich in diesem Halbfinale der Weltmeisterschaft Szenen eines Italieners, der am Boden liegt und sich dreht und wälzt und
stirbt.
Ja, dem Wortlaut von Brumme folgend muss man sagen, dass er es überlebt hat, ist eigentlich ein Wunder. Mhm. Also diese Reportage lasse ich dann nochmal hochleben bei der nächsten Folge. Burkhard, damit hätte ich jetzt erstmal alle Fragen von der ersten Folge, die noch so übrig geblieben sind, geklärt. Du kümmerst dich um die Schlachtenbummler.
So sieht's aus, ja.
Und ich mich nochmal um den Brumme, das will ich auf jeden Fall, weil das ist einfach so zum Totlachen, also wirklich zum Totlachen, wie die Italiener da auf dem Platz rumliegen und er da den Affen kriegt. In Mexico City. Kommen wir zu Erhard Goldbach. Ich hatte es ja angespielt, dass der bei Aktenzeichen XY tatsächlich ein Thema war. Er wurde gesucht und Erhard Goldbach. Jetzt ist die Frage, wenn wir über Mäzenatentum sprechen, das will ich mit dir vorher mal besprechen. Was treibt ein Mäzen eigentlich an, einen Verein zu unterstützen? Ich bin auf zwei Punkte gekommen. Einmal auf Geltungsdrang, definitiv. Mhm. Also das spielt bestimmt eine große Rolle. Und ich glaube, bei Goldbach komme ich zu Geltungsdrang. Bei Löhring komme ich vor allem zu Liebe. Also das sind für mich so die beiden Motive, die einen Mäzen antreiben. Siehst du noch mehr?
Ja, Heimatliebe dann aber, ne? Es ist Heimatliebe.
Oder Liebe zum Spiel auch.
Ja.
Löhring war definitiv, hat den Fußball, der hat selber gut gekickt, muss man sagen. Er hat den Fußball geliebt.
Ja, also ich habe ja lange im Siegerland gearbeitet und war auch viel mit den Sportfreunden Siegen unterwegs und die hatten ja den Schilder Utsch als großen Sponsor, ne? Manfred Utsch, über viele Jahrzehnte hinweg, ist vor ein paar Monaten leider verstorben. Und der Manni Utsch, der war einfach so versessen und so verliebt in diesen Club, aber er war vor allen Dingen verliebt in seine Heimat und er wollte, dass seine Heimat, das Siegerland, quasi im Fußball eine Rolle spielt. Und das war zum Beispiel auch ein Typ, also ich glaube, Mäzene haben auch immer die Vision, dass sie tatsächlich mit dem, was sie wirtschaftlich können, dafür sorgen können, dass es sportlich nach oben geht. Ne, ich glaube, sie sind ganz oft, sind sie auch.
Sind wir da dann bei Dietmar Hopp auch?
Ja, sie sind dann Einzelgänger, finde ich, am Anfang, die so eine Vision entwickeln und die natürlich auch wissen, okay, ich habe die Kohle, um diese Vision anzugehen. Manni Utsch beispielsweise hat mir in den frühen 90er Jahren gesagt, Herr Hupe, unser Ziel muss es sein, mal in der zweiten Liga zu spielen. Und da spielten die damals zwischen der vierten und fünften. Und er war aber hundertprozentig davon überzeugt, dass die Sportfreunde das Potenzial haben. Und sie haben es ja dann auch geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, sind dann noch relativ schnell wieder abgeschmiert und sind heute auch wieder zwischen der vierten und fünften Liga. Aber er hat die Vision gehabt und er hat die Kohle gehabt und er hat es gemacht. Und ich finde, das spielt eine große Rolle, dass die Mäzene auch wirklich diese Vision haben, mitbringen und dass sie die Kohle haben.
Ist Katar denn für dich eine Art Mäzen, nicht als Person, sondern im Prinzip als Land?
Nee.
Ich sehe es nämlich auch nicht so.
Nein,
reines Invest. Genau. Irgendwann mal geht Erdöl, spielt dann keine Rolle mehr, dann will man im Sportmarkt drin sein.
Knallhartes Kalkül und ich halte es da komplett mit dem ehemaligen DFB-Präsidenten Zwanziger, der gesagt hat, Katar ist das Krebsgeschwür des modernen Profifußballs.
Wir sind an einer Stelle, die mich so ein bisschen traurig macht. Aber das ist wiederum wichtig, dass es dann sowas wie Jogo Bonito gibt, dass man irgendwie wieder Dinge hört, die man vielleicht lustig findet oder schön findet. Das ist echt traurig, dass es so ist. Ich würde auch Dietrich Mateschitz mit seinem Engagement bei Red Bull oder als Red Bull-Mann da einordnen. Also die Mäzene, über die wir reden, ja, ist Erhard Goldbach so über jeden Zweifel erhaben? Natürlich nicht. Also jetzt kommen wir mal zu Westfalia Herne. Ja. Das war das Ding, was er da irgendwie vorangetrieben hat. Ich muss ein bisschen ausholen. Westfalia Herne war ja eine große Nummer im Fußball. Vor allem in der Gauliga West waren sie die Nummer 2 hinter Schalke 04. Also stramm rechts bei den Nazis. Nach dem Krieg ging eigentlich nicht mehr viel. Aber dann hatten sie eine fantastische Generation. Hans Tilkowski, WM-Held, der große Torhüter, ne, der nahm seinen Anfang unter anderem, da gab es noch andere Nationalspieler, bei Westfalia Herne und die haben tatsächlich Schalke 04 mal bezwungen und sie wurden westdeutscher Meister, was damals echt eine große Nummer war. Ja. Es hörte sich so an.
Die Westfalia gegen die Schalke 04 Weiße Hosen antrat, ist die Sensationsmannschaft der Oberliga West. Bislang in weiten Kreisen fast unbekannt, spielte sie alles in Grund und Boden. Auch der deutsche Meister hatte in Herne nichts zu bestellen. In der ersten Halbzeit ging Westfalia durch Burkhardt mit 1:0 in Führung. Nach Seitenwechsel wollte sich der Schalker Kreisel immer noch nicht richtig drehen.
Ist gut getextet, oder?
Eine schlechte Abwehr nutzte Burkhardt zum 2:0.
Schon wieder der.
Hört gar nicht auf.
Und schließlich verwandelte Clement eine Vorlage zum 3:0 für Westfalia Herne.
Ja, damals eine große Nummer. Rudi Assauer hat dann später über Westfalia Herne gesagt, das war kurze Zeit lang die Nummer 1 bei uns hier im Westen. Hans Tilkowski, Helmut Benthaus, Alfred Piekham. Also das waren Spieler, die auch dann in der Nationalmannschaft eine Rolle spielten.
Ne? Und sie hatten eines der schönsten Fußballstadien im Westen. Haben sie heute noch.
Ja, Schloss Strünkede. Ja. Da gehen aber jetzt 500 Leute hin und damals eben 20.000.
Ja, ne? Eines der wenigen Stadien im Westen, also eines der großen Stadien im Westen, aus denen ich nie ein Fußballspiel übertragen habe tatsächlich.
Ja, wir müssen da vielleicht mal hinfahren. Ja, vielleicht, weißt du, je nachdem, wie der Podcast sich entwickelt, fahren wir vielleicht ja dann auch mal für eine Ausgabe irgendwo hin, wo uns vielleicht Leute einladen, die hier zuhören und denken, ey, kommt doch zu uns, wir haben eine fantastische Geschichte hier zu erzählen, kommt und besucht uns. Das machen wir übrigens sehr gerne, liebe Leute. Wir sind dann auch völlig offen, weil wir... Also so alt wir auch sind, Burkhard, so frisch sind wir in diesem Produkt hier. So, ich mache weiter mit Westfalia Herne. Dann kam ja die Bundesliga, für die sie sich nicht qualifiziert haben. Und dann hatten sie zu viel Schiss, Geld in die Hand zu nehmen, um sich da irgendwie reinzuspielen. Und dann spielten sie dann erstmal in der Oberliga weiter. Und das war eine Grabkammer finanziell. Die konnten dann eben im bezahlten Fußball keine Rolle mehr spielen. Und dann ging es wirklich runter. Und dann kam eben Erhard Goldbach ins Spiel. Der hat auch sich in anderen Sportarten engagiert, nicht nur im Fußball, aber eben auch im Fußball. Man nannte ihn den Ölkönig von Wanne. Oder den Robin Hood der Zapfsäule. Was war das für einer? Er war ein Petrolunternehmer. Er war auch der Sprecher, der Präsident.
Der Robin Hood der Zapfsäulen?
Ja, ernsthaft, Erhard Goldbach. Du, da war ein Preiskrieg in den 70ern. Du erinnerst dich, Ölkrise erinnerst du dich schon?
Ja.
Leere Autobahnen auch bei Stadthagen da bei euch, wo du gewohnt hast.
Das stimmt. Ich weiß nur, dass ich mal Geburtstag gefeiert habe an einem Sonntag und das war autofreier Sonntag und kein Kind konnte mich besuchen kommen.
Das gab's damals, auch regelmäßig. Also ich bin mit meinen Eltern dann sonntags mit dem Fahrrad zur Kirche gefahren. Vom Kölner Süden nach Lindenthal, also echt relativ weit. Und da war kein Auto auf der Straße. Er war also der Robin Hood der Zapfsäule und er hat hatte ein richtiges Imperium aufgebaut. 250 Tankstellen, ja, trugen seinen Namen, Goldin. Und der Sprit war 2 Pfennig günstiger als an anderen.
Aus Prinzip.
Aus Prinzip. Und die Leute liebten ihn natürlich, weil sie billiger da tanken konnten. Nur das Problem war, und er hat Westfalia Herne unterstützt und das Geld da reingepumpt, richtig viel. Das Problem ist, dass sein Imperium irgendwie später kollabierte. Aber als er noch relativ voller Tatendrang war, sagte er zum Beispiel:
Wir richten uns natürlich immer nach den Einkaufspreisen und den Einkaufsmöglichkeiten und geben die Spanne, die uns zur Verfügung steht, an den Verbraucher weiter und müssen uns natürlich das behalten, was wir für den gesamten Betrieb und für die Verwaltung brauchen.
Also wenn man weiß, wie das Ding nachher zusammengebrochen ist, klingt das jetzt auch schon nicht so ganz aufrichtig, muss ich sagen, was er erzählt hat.
Nein, aber er klingt wie einer: Wenn es irgendwas zu regeln gibt, komm vorbei, wir machen das schon, ja, oder? Ivica Horvat zum Beispiel, Schalker Trainer, der war ja auch dann Trainer bei Westfalia Herne.
Zwei letzte, ne, in der zweiten
Liga. Der sagte, Herne ist gut für die Rentenkasse. Also wurden mit Geld zugeworfen, ja. Und sie spielten ja tatsächlich von 75 bis 79 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Dahin hatten sie es ja geschafft.
Ich weiß, ich habe mal irgendwo die Geschichte gelesen, dass die Spieler von Westfalia Herne quasi im Mannschaftsbus, als sie nach Aachen gefahren sind zum Zweitligaspiel, davon erfahren haben, dass ihr Boss abgehauen ist mit der Kohle.
So. Ja, und genau so war es dann.
War es auch so.
Der Trick bei seinem Ding, das will man ja wissen, warum ist das eigentlich so kollabiert? Er hatte beste Drähte nach Bonn, ja, und konnte da eben mit seinen Preisen
so umgehen. Man muss an dieser Stelle den jüngeren Leuten sagen, dass Bonn mal die Bundeshauptstadt
war. Das war die Bundeshauptstadt. Also er hatte da seinen Spannmann, das brauchte man damals. Und das Ding war, es gibt die Mineralölsteuer und die wurde dann 3 Monate später erst bezahlt. Das heißt, er nahm Steuergelder ein und musste erst 3 Monate später bezahlen. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache immer mehr Tankstellen auf und nehme immer mehr ein und muss erst in 3 Monaten meine Steuer zahlen, dann ist ja klar, je mehr ich wachse, desto mehr kann ich natürlich spätere Steuern bedienen. Nur irgendwann kollabiert dieses Schneeballsystem. Der hatte noch, und das ist echt tricky, der hatte noch Autohäuser und da hatte er schwarze Tankstellen, also wo tatsächlich Schwarzsprit verkauft wurde. Also eine totale Schurkengeschichte. Und die Steuerschuld, die war ohne Beispiel in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir reden da über 345 Millionen D-Mark Steuerschuld. Und als das Ding aufzufliegen drohte, ist er abgehauen mit Bargeld in den Koffern, hat er sich wirklich da zusammengestopft in Herne und ist ab in die Schweiz. Und wir haben es bei Aktenzeichen XY gehört. Da wurde er dann später gefasst. Ich weiß gar nicht, ob in der Schweiz oder in Frankreich
von
oder
so. Tönz.
Ja, natürlich. Ne? Und dann saß er für 6 Jahre im Gefängnis. 6 Jahre war der im Gefängnis. Ja. Und das war das Ende von Westfalia Herne, weil dann hatten sie natürlich von einem Tag auf den anderen überhaupt kein Geld mehr. Das Einzige, was ihnen blieb, war die Ausrüstung, also das Trikot. Da wurde schnell Goldin überklebt. Der Sponsor war weg, der Verein blieb, aber Geld haben sie bis heute auch nicht. Und so leben sie ein Leben in der Amateurklasse. Goldin.
Aber weißt du, wenn wir über Mäzene im Ruhrgebiet sprechen, ne, dann gibt es auch, ich finde, es gibt auch den kompletten Gegenentwurf dazu.
Den Gegenentwurf?
Ja, den kompletten Gegenentwurf, auch mit einem ganz traurigen Ende, aber eine ganz ehrbare Geschichte, und zwar die von Klaus Steilmann.
Ja.
Dem großen Macher von Wattenscheid 09, der ja quasi auch eine Nachkriegskarriere als Textilfabrikant hingelegt hat, die einzigartig gewesen ist, der in den 80er Jahren einer der größten Textilhersteller in Europa gewesen ist, Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde, und der seine große Liebe zu Wattenscheid 09 nun auch finanziell stützen konnte und der auch dafür gesorgt hat, dass Wattenscheid dann in den 90ern eine große Rolle gespielt hat, ne? Maurice Banach zum Beispiel hat dann bei Wattenscheid 09 gespielt.
Hannes
Bongartz als Trainer, Sulaiman Sané. Diese Reihe könnte man einfach so fortsetzen. Und dieser Klaus Steilmann, der hat das, glaube ich, einfach so dieses Wirtschaftswundermärchen gelebt, weil er wirklich viel investiert hat und weil er eine klare Idee mitgebracht hat. Und der hat das ja sehr ehrbar bis zum Ende durchgezogen und stand dann am Ende trotzdem auch mit leeren Händen da, weil er zu spät auf die Globalisierung gesetzt hat.
Eine fantastische Geschichte. Der war ja steinreich, aber der Golfclub da in Essen, der interessierte ihn überhaupt nicht. Einer seiner Angestellten, das war glaube ich so Fahrer oder Pförtner, der war bei Wattenscheid und hat den mal an einem Wochenende mitgenommen zu einem Auswärtsspiel und da fuhr der Steilmann eben im Bus mit. Und dann ging es wieder zurück und dritte Halbzeit im Vereinsheim mit Skat. Das war ihm das Allergrößte. Ja. Und er hat gesagt, so glücklich wie er da war, war nirgends mehr anders. Und deswegen hat er gesagt, Leute, okay, Geld habe ich, lass uns mal hier was zusammen machen. Genau. Klaus Steilmann. Und der hat ja seine Autos in Essen anmelden lassen, genau. Weil er als Wattenscheider es nicht ertragen konnte, dass im Zuge der Gemeindereform, ja. 75 glaube ich, die mit Bochumer Kennzeichen in Wattenscheid rumfahren mussten.
Du hast richtig Ahnung, das war meine Geschichte, aber du hast sie quasi...
Entschuldigung, wolltest du die jetzt erzählen?
Nein, das ist gut.
Ich will jetzt nicht Raubbau betreiben hier.
Nee, aber das ist einfach, ich bin ganz baff, dass du das alles weißt.
Naja, ich habe ja mal seinerzeit ein Buch geschrieben und da spielte Klaus Steilmann eine Rolle. Ein super Typ, oder?
Ja, ich meine seine
Tochter... Und da spielt Liebe eine große Rolle.
Ja, und seine Tochter sollte das dann, ja. Eine seiner beiden Töchter sollte das dann, die Britta sollte das dann ja dann weiterführen und hat es dann aber endgültig quasi auch aufgeben müssen, weil es einfach nicht mehr ging, weil sie zu spät kapiert haben, dass man einfach in Deutschland Textilien nicht mehr herstellen kann im internationalen Vergleich.
Ja, ist irgendwie traurig, aber auch schön zugleich die Geschichte von Klaus Steilmann.
Ja, aber natürlich auch ein Faktor dafür, dass es Wattenscheid einfach nie wieder gut gehen wird.
Weißt du, dass wir beide mal, das weißt du natürlich, da spielten die Altintop-Brüder noch.
Ja,
im Wattenscheid. Wir lernten uns gerade kennen. Ja. Für mich ging es Richtung Moderation. Und ich hatte ja, das war die Zeit, als wir beide dann auch solo waren. Und es gab ja nichts anderes als den
Fußball. Das war Wattenscheid gegen Rot-Weiß Essen.
So, und da hast du das Spiel übertragen. Ich saß neben dir, weil ich hatte ja sonst nichts zu tun. Wenn ich also nicht im Studio stand und moderierte, war ich mit dir unterwegs. Wir haben uns ja auch Union Solingen gegen Wuppertal angeguckt. Ja,
das stimmt.
Also, Sven, komm vorbei, oberbergisches Duell. Ich so, was? Ja klar, ich bin gleich da. Weil es gab ja nichts anderes. Mhm. Und da weiß ich ganz genau, nach dem Schlusspfiff, also kam dann ein Essener Fan oder Assi zu uns in den Pressebereich, der ja gar nicht abgegrenzt war, und hat dem Lokalreporter
Radio Essen.
Aus Essen eine gehauen.
Ja.
Und ich stand dann nur da
mir. Aber weißt du,
was geht denn jetzt hier ab, Alter?
Als wir ankamen auf dem Parkplatz, ne? Ja, da kamen die Altintops ja gerade an und aus einem alten Golf stiegen die aus und waren irgendwie.
Und du zu mir, ey, das sind Hamid und Halil, du hast dich ja vorbereitet. Genau. Ich kannte die überhaupt nicht.
Nee, ne? Und die werden mal, die waren da glaube ich gerade 18 oder 19, ne? Und
die haben das nicht gespielt.
Ja, absolut.
Das ist ja geil. Und ist das tatsächlich die beste Bratwurst? Man sagt ja, man behauptet in Bielefeld, das sei die beste Bratwurst. In Wattenscheid sagen sie auch.
Ja, weißt du, wo ich die beste Bratwurst meines Lebens gegessen habe? In welchem Stadion?
Nee.
Bei links, rechts, allen. Bei Eller Allen.
Ja, ist auch super.
Da. Eller Allen, weil das ist meine, wenn wir über Sponsoren reden, da kommen wir ja zu Helmut
Spicker. Eller Allen kommt, also müssen wir Eller Allen.
LR International.
Eller Allen, sollen wir das nächste Mal machen, finde ich. Also Eller Allen schreibe ich mir auf jeden Fall auf, weil da hast du eine total schöne Geschichte, weil du hast gesagt, Sven, du musst unbedingt mal mit.
Ja, zum Versestadion.
Ja, zum Versestadion. Erzählen wir nächstes Mal, okay? Eller Allen fand ich großartig.
Da habe ich die beste Wurst gegessen.
Ja.
Und das habe ich auch mal, da hast du moderiert und ich war im Stadion und Muse Mestre Bamba schoss wieder ein Tor für Eller Allen. Und ich habe was von der Bratwurst erzählt in der Halbzeitpause. Und dann kam original der Bratwurstbräter, der hinter mir stand, auf der Tribüne, der da seine Wurst verkauft hat, kam zu mir und hatte Wasser in den Augen, weil er sich so sehr gefreut hat, dass wir über seine Bratwurst im Radio berichtet haben. Das war ganz schön.
Sind wir mit Mäzenatentum?
Nein, noch nicht, wir sind noch nicht durch.
Ich habe auch noch einen hier liegen.
Ja.
Aber mach du mal weiter.
Ja, ich wollte
gerade einen Lauf, Junge.
Ja, den Klaus Steilmann wollte ich halt unbedingt unterbringen. Jetzt wäre er bei Helmut Spicker noch gelandet. Ja. Das ist ja alles sind ja schon auch illustre Gestalten, aber die verrückteste Gestalt im internationalen Mäzenatentum war sicherlich Jesus Gilles Egil. Ein durch und durch schlechter Mensch.
Kannst du ihn mal äußerlich beschreiben? Wie sah der aus?
Der hatte, ich glaube, der hatte gut und gern 2 Zentner, auf jeden Fall. Er war also viel Masse und aber wenig Größe. Also auch Länge.
Ach so, ja, die habe ich.
Ja, also die hatte der auch nicht. Hat immer eine schwere Goldkette getragen, immer ein halboffenes Hemd und hatte so ein rundes Gesicht, dass du, wenn du einen Western drehen würdest, der hätte immer einen schwarzen Hut auf und nie einen weißen.
Echt?
Ja. Also um das mal so auszudrücken. Ja. Weißt du, was ich damit meine?
Ja klar, ja. Tag der Abrechnung.
So.
Hasta la vista.
Ja, und der Jesus Gilles war Bauunternehmer. Und der hatte seine Anfänge in den 60er Jahren und Ende der 60er Jahre ist dann mal so eine Veranstaltungshalle, die er hat bauen lassen, zusammengekracht. Und es gab damals, glaube ich, knapp 60 Tote. Und man hat im Nachgang festgestellt, dass er wieder eine Baugenehmigung hatte. Er hatte keinen Architekten und er hatte keinen Bauplan und er hatte schlechten Zement. Also es war relativ wenig, was er hatte.
Das klingt ja wie Mafia.
Ja, und er hatte aber eine ausführliche Rechnung, die wurde bezahlt. Und er musste danach aber ins Gefängnis für 5 Jahre. und hat aber nur 18 Monate absitzen müssen, weil er einen engen Vertrauten beim Generalissimus Franco hatte.
Okay,
also beim spanischen Diktator. Und ist dann relativ schnell wieder aus dem Bau rausgekommen und hatte seine alten Connections immer noch und hat sein wüstes Spiel dann weitergetrieben, hat sich dann in Marbella quasi breit gemacht und hat da von einem Bauboom an der Mittelmeerküste profitiert. Und dieser Bauboom wurde maßgeblich finanziert durch die russische Mafia und durch die italienische Mafia, weil da haben die Leute ihr Geld untergebracht, haben da ihr Geld gewaschen, indem sie da einen Hausbau finanziert haben. Und er hatte dann irgendwann Vermögen und hatte aber das Geltungsbewusstsein, dass er über den Sport quasi noch potenzieren wollte und hat sich dann bei Atletico Madrid reingefressen. Und
Das war ihm vorher egal. Das war einfach nur, jetzt gehe ich zu Atletico rein.
Genau, das war dann das Ziel. Und da ist dann der Vicente Calderón, der alte Präsident, ist gestorben, Mitte der 80er Jahre. Und er hat sich dann auf den Präsidentensessel hieven lassen und hat den dann diesen Verein also auch wirklich im Stil eines Despoten quasi geführt und hat Trainer quasi also gefeuert, wenn sie ihn nur einmal schief angeguckt haben. Er ist, glaube ich, 16 Jahre ist er Präsident gewesen, hat 36 Mal den Trainer rausgeschmissen insgesamt. Und war eine so schillernde Figur, dass er, ich glaube 96 hatte Atletico bis heute einzigen Male das Double gewonnen, also Pokal und spanische Meisterschaft. Und das wurde natürlich entsprechend gefeiert, weil er war natürlich auch so ein Mann, der was zeigen wollte, was er hat. Und er hat dann so eine Siegesparade durch Madrid organisiert, die also aber den klassischen Rahmen komplett sprengt. Also vorneweg bei dieser Siegesparade liefen Elefanten.
Elefanten?
Ja. Das ist wie bei Hannibal. Vorne liegen.
Ich habe übrigens gleich einen Geparden, aber das.
Ja, pass auf, ich habe auch noch ein paar Tiere. Ja. Und er ritt in der Mitte dieses Siegeszuges, er ritt auf seinem Lieblingshengst Imperioso. Imperioso hieß sein Lieblingshengst.
Ist der irre, der Typ.
Ja. Er hatte dann quasi danach so gedacht, oh, das läuft ja ganz gut mit den Tieren. Und dann hat er ab und zu ist er auf die Tribüne seines Stadions mit dem Alligator an der Leine unterwegs gewesen. Ja.
Echt?
Ja. Geil. Es ist kein Witz. Also er hat sich, wenn der Alligator nicht zu haben war oder wenn er keinen Bock hatte ins Stadion, dann ist er mit irgendwie drittklassigen Models oder Prostituierten da auf der Tribüne gewesen. Ein furchtbarer Mensch, ein furchtbarer Mensch, der dann auch irgendwann seine eigene Partei gegründet hat, der Bürgermeister von Marbella gewesen ist, korrupt bis ins Mark und trotzdem in der Lage, diesen Verein 16 oder 17 Jahre lang vorzustehen und dann am Ende als sein ganzes Lügengebilde und sein ganzes Finanzimperium in sich zusammenfiel und er beim spanischen Staat immer noch 30 Millionen Euro Schulden hatte, hat ihn dann einen Hirnschlag erlöst.
Wahnsinn, ja. Ja, das ist ja, also wenn wir über Mäzene sprechen, dann haben wir verschiedene Kategorien, dann muss man sagen. Das war dann Typ Super Arschloch.
Ja, das war einfach ein super Krimineller, der quasi im Club selbst nur seinen persönlichen Vorteil gesucht hat.
Der jetzt kommt, ist, finde ich, ganz anders. Mhm. Und trotzdem sind ja, das ist das Interessante, finde ich, liefern sie uns ja so viele Charakterseiten, diese Menschen, ja. Jean Löring, genannt Scheng. Der Scheng. Ne? Ja, sein Vereinsche. So hat er ja SC Fortuna Köln genannt. Ne? Mhm. Muss man vielleicht einigen Leuten erzählen, Fortuna Köln spielte 26 Jahre in der zweiten Fußball-Bundesliga. Du wirst da auch übertragen haben schon, das war, oder? Das war ja, so, als du angefangen hast, da waren die noch in der zweiten Liga. Da
waren sie noch drin, genau.
Spielten auch mal in der Bundesliga. Dein hat De Scheng, also wie man ihn nannte, Jean Löring, der übrigens Hans hieß. Jean war ja nur sozusagen sein Künstlername, den er angelegt hat. Ne? Also Hans Löring. Dein hat er diesen Verein geführt. Und ich finde, der Kern muss bei ihm Liebe gewesen sein, neben Geltungsdrang, das ist ja auch klar, das sind ja so Macher, Manager. Mhm. Der ist aber 1934 geboren und hat 1946 da angefangen Fußball zu spielen und war dann recht gut und spielte dann bei anderen Vereinen, aber es war sein Kindheitsverein. Dann hatte er eine mittlere Reife absolviert, wurde Elektrikermeister. Es gibt ja die Legende vom Flutlicht, das ausgefallen ist und er ging dann in der zweiten Liga tatsächlich hin und hielt die Kabel zusammen, damit das Flutlicht anbleibt. Jean Löring. Ja, ist so.
Ist das Legende oder ist das belegt?
Ist das wichtig?
Nein.
Ich will es glauben. Ja, er führte diesen Verein. Ich meine, der war dann zwischenzeitlich sehr erfolgreich als Elektro- und Rohrleitungsbauer. Er hat ein Unternehmen aufgebaut mit bis zu 300 Leuten, die für ihn gearbeitet haben. 1973. Und ich hatte es dir gesagt, der hatte auch mal was mit Boxen zu tun. Mhm. Jupp Elze. Erinnerst du dich an Jupp Elze? Mhm. Das war ein ganz wichtiger Boxer in den ausklingenden 60er Jahren. Da gab es einen Riesenskandal. Der war nämlich vollgepumpt mit Drogen, unter anderem Panzerschokolade.
Panzerschokolade kenne ich noch.
Na? Also nicht aus
Pervitin.
Pervitin.
Pervitin
hieß das. Das war.
Herbert Zimmermann auch viel von genommen. Der ist ja auch Panzerhauptmann gewesen, ne? Der große Reporter. Aber das führt jetzt zu weit.
Ja, der war vollgepumpt mit Drogen und hielt dann einen Profikampf Ende der 60er Jahre. Ging es über 15 Runden. Danach wurde es reduziert auf 12 Runden. Mhm. Über 15 Runden so lange aus, wurde aber dann ausgenockt und starb 8 Tage später nach einem Koma. Starb er und es war klar, dass der vollgepumpt war mit Drogen. Und der Manager von diesem Jupp Elze war Jean Löring.
Ach.
Und der war in ganz vielen anderen Geschäftsfeldern aktiv. Das wusste ich gar nicht. Du kennst noch die Märchenplatten von Ariola. Der hatte Anteile bei Ariola.
Ja. Hat auch selbst gesprochen?
Durch den Schengen. das weiß ich nicht. Ich glaube es ehrlich nicht. Da war doch der Patch, war doch früher immer der Märchensprecher, der uns alle Märchenplatten vollgesprochen hat. Dann war er beim Dorinth Hotel beteiligt. Er hatte Nachtclubs und zum Teil hat er auch mit Goldbarren bezahlt. Haben Fortuna-Spieler gesagt. Also manchmal bekamst du eben auch einen kleinen Goldbarren als Prämie, wenn du gewonnen hattest. Das war Jean Löring.
Einen kleinen Goldbarren?
Ja, einen kleinen Goldbarren. Hatte der auch. Ja, da habe ich auch was liegen. Komm hier, dann nimm du jetzt mal den Goldbarren. Ist das nicht irre? Der hat Fortuna Köln, da ist er wieder da eingestiegen. In den 60er Jahren wurde dann erster Vorsitzender und hat auch immer wieder mal auf der Trainerbank gesessen und so. Und er wollte Fortuna Köln wirklich hochbringen. Und er hat ohne Ende Privatgeld reingepumpt. Man spricht so von 30 bis 40 Millionen D-Mark, die er da insgesamt reingepumpt hat. Ne? Und dieser Jean Löring führte die Mannschaft von der Bezirksliga tatsächlich in die Bundesliga. Und das war natürlich ein überragender Erfolg. Ne? Der wohnte dann auf einem Schloss und da gab es einen Tennisplatz. Mhm. Und das ist wieder so eine Geschichte, weißt du, für sowas liebe ich ja den Fußball. Dann hat der natürlich die Spielerverträge ausgehandelt. Und die Spieler kamen dann, dann hat er denen gesagt, alles klar, und jetzt kommen wir zum Gehalt. Sollen wir es so machen? Wenn du gegen mich im Fußballtennis gewinnst, dann sagst du mir, was du verdienen willst. Ja? Ansonsten sag ich, was hier Sache ist. Dann hat er mit den Leuten Fußballtennis gespielt, auch hinterher in seiner Tennishalle, die er direkt am Südstadion, das es ja heute noch gibt. Das heißt übrigens auch Jean Löring Sportpark, ist ein Zusatz, den es jetzt mittlerweile hat.
Ah, das wusste
ich
auch noch nicht.
Ja, da gab es seine Tennishalle und da hat er die Verträge mit Fußballtennis ausgespielt. Er hat fast immer gewonnen, weil er super gut Fußballtennis konnte. Und so hat er die Jungs echt klein gehalten beim Gehalt. Aber es gab einen Spieler, ich glaube aus Irland kam der hat gegen ihn mal, Noel Campbell, genau. Der hatte gegen Löring gewonnen und der verdiente dann sehr, sehr gutes Geld bei Fortuna Köln.
Krasse Geschichte.
Oder eins noch, der hatte dann ein Anwesen bei Düren, so ein Schloss, als es ihm finanziell super gut ging. Und da gab es einen Gepard. Ein Gepard, der da durch die Wälder schlich, sein Hausgepard sozusagen. Mhm. Und der hieß natürlich Fortuna. Und als Fortuna Köln aufgestiegen war, hat er diesen Gepard Fortuna dem Kölner Zoo geschenkt. Das sind doch crazy Geschichten rund um einen Mäzen, ne?
Ja.
Oder?
Erinnert mich jetzt aus dem Stegreif, du weißt ja, dass Hans Rosenthal auch mal quasi dick im Vereinsgeschäft drin war, ne? Der große
TV Berlin.
Genau. Der große Fernsehmoderator Hans Rosenthal, ne? Sie sind der Meinung, das war spitze. Mhm. Und ich war in den, irgendwie so im Jahr 2005 oder so war ich mal längere Zeit in Berlin und habe da eine Geschichte recherchiert zur 40 Jahre Aufstiegsrunde Tennis Borussia damals mit Bayern München. Ne, 65 Jahre Gladbach und Bayern zusammen hochgegangen und da habe ich so alte Spieler halt getroffen aus dieser Aufstiegsmannschaft von oder Nicht-Aufstiegsmannschaft von 65 und die haben mir erzählt, dass sie bei Hans Rosenthal draußen im Grunewald waren und der hat in seinem Keller eine riesige Carrera-Bahn aufgebaut. Und da haben die Verträge mit der Carrera-Bahn ausgefallen.
Nee. Echt?
Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Die haben also weißt du, du hörst
Carrera-Bahn.
Ja, du hörst es natürlich nur und denkst dir, nee, glaube ich nicht. Aber auf der anderen Seite, Hans Rosenthal war halt auch einfach ein großer Junge noch, ne?
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, Jean Löring, ich meine, es gab auch die anderen Seiten, ne? Also das ist ja klar, der war durch und durch ehrgeizig und mit seinem Unternehmen lief es dann auch nicht und es wird auch seine Schattenseiten gegeben haben. Ich meine, er hat auch Leute zerschlissen. Toni Schumacher wurde in der Halbzeitpause da gegen Mannheim, es stand 0-2, entlassen in der Halbzeitpause. Es war ja wirklich, es hat ja in die Tagesthemen hat es das geschafft. Jean Löring hat ihn dann mit den Worten entlassen: Hau ab in die Eifel, du mähst Minge, Verein kaputt, du hast überhaupt nichts mehr zu sagen, du Wichser. Und das finde ich ist ziemlich eindeutig.
Hat er nicht auch mal gesagt, ich als Verein konnte nicht anders entscheiden?
Das war genau bei dieser Ich als Verein konnte nicht anders entscheiden. Das war genau in dem
Zusammenhang.
Da hat er es, ich als Verein. Ja, der hat echt viel Rabatz gemacht. Und er wurde dann mal mit den Worten zitiert: Jedes Jahr habe ich 3-4 Mal Mist gebaut. Ich habe schon mal einem gegnerischen Spieler die Schuhe ausgezogen, weil der zu lange Stollen hatte. Aber ich ändere mich nicht. Ich entschuldige mich dann immer wieder beim lieben Gott, aber nicht beim DFB.
Was können die Nerven von normalen Schlachtenbummlern gar nicht mehr ertragen?
Wir sind bei den Schlachtenbummlern. Das heißt, in Jogo Bonito, dem schönen Spiel, geht es immer raus in die Welt und du wolltest unbedingt wohin? Der Finger bleibt stehen?
Der blieb letztes Mal stehen in Indien. Und jetzt machen wir Indien.
Indien.
Fußball aus Indien. Da fällt einem ja jetzt erstmal nicht so furchtbar viel ein.
Nee, ich habe ja bei WDR 2 den, wie ich natürlich finde, wunderbaren Fußball-Podcast Einfach Fußball. Da treffe ich mich wöchentlich mit Leuten aus der Liga oder Leute, die vielleicht wieder in die Liga zurück wollen. Auf jeden Fall war ich auch bei Christoph Daum und wusste, dass du mit Indien schon da angefangen hattest nachzudenken, dass wir das mal machen. Und auf einmal erzählte mir, dass Indien für ihn auch eine ziemlich große Rolle spielt. Christoph Daum über eines seiner Projekte.
Der indische Sportbereich ist ein unheimlich interessanter Bereich, vor allen Dingen, weil die Inder, die haben ja auch gesellschaftliche Probleme mit ihrem Kastensystem und durch den Fußballsport, also durch diese inter- und koagierende Art und Weise des Mannschaftssports, werden natürlich solche Kastensysteme aufgelöst.
Kastensysteme ist
inter-
ja schon...
Inter- und koagierende, ich hab's schon vergessen.
Ja, er atmet, während er spricht. Das muss man sagen. Christoph Daum, auf jeden Fall habe ich ihn ein bisschen besser kennengelernt.
Aber du triffst sie alle, Podcast. Das ist ja irgendwie auch das Coole, dass du sie alle triffst, alle, die irgendwie dich beim Großwerden begleitet haben, die du irgendwie so aus der...
Auch wieder beim Kleinwerden.
Ja, Christoph Daum hat natürlich in Ansätzen recht, ne, was das Kastensystem in Indien angeht, dass das nach wie vor ein tief verwurzeltes Gesellschaftssystem ist in Indien, das quasi auch das gesellschaftliche Leben dominiert. Ich weiß nicht, ob das im Fußball auch so eine große Rolle spielt, weil der Fußball an sich nicht so eine große Rolle spielt.
Warst du schon mal in Indien eigentlich?
Nee, ich war noch nie in Indien.
Also ich bin da einmal
gewesen. Ich möchte da auch nicht hin. Ich habe Angst. Weißt du, wovor ich schon Angst hätte, Sven? Ich hätte schon Angst, mit so einem Tuk-Tuk, also mit so einem, mit so einem Taxi-Mofa oder wie das heißt, gefahren zu werden.
Ja, sagen wir so, du, wenn du es dir leisten kannst, dann sitzt du da mit deiner Liebsten hinten im Tuk-Tuk und fährst durch Indien, zum Beispiel durch Agra, da steht das Taj Mahal, eines der Weltwunder, da war ich mal, aber der Weg dahin, da überholen dich halt Tuk-Tuks, da sind 16 Inder drauf, die fahren aber dann mit 90 an dir vorbei.
Ja, 90?
Das hat doch nur drei Räder. Nein, die fahren unfassbar schnell. Ja? Und das ist völlig crazy. Du, also ich bilde mir ein ganz guter Autofahrer zu sein. Ich würde da im Leben nicht Auto fahren. Das ist irre. Und wenn da irgendwann mal so eine Kuh kommt, wird die tatsächlich, kann die auf der Straße liegen bleiben. Alle fahren mit 100 drumherum, aber die bleibt da liegen.
Weil sie heilig ist.
Ist heilig, ist ja klar. Affen rennen da durch die Stadt, ohne Scheiß. Ich fuhr durch Agra und dachte, wo bist du hier eigentlich? Das ist ja der Hammer, da saßen zig Affen auf der Mauer, Tuk-Tuks und fliegende Händler. Wahnsinnige Armut, die man so nicht kennt. Also dieses Kastenwesen ist schier unglaublich. Das ist ein Land, es ist wirklich mindblowing, auch Neu-Delhi. Du kannst die Luft kaum atmen, ich stieg aus dem Flugzeug aus. Ja, und dachte mir, ja, es sind Maler- und Lackierarbeiten hier im Flughafen, wenn ich raus bin, dann ist es ja alles okay. Nein, Neu-Delhi, Smog, es stinkt nach Plastik, weil die Leute so arm sind, dass sie zum Teil, um eben ihre Sachen zu machen, Plastik verbrennen und nicht mehr Holz. Und deswegen hast du einen Smog, der total nach verbranntem Plastik riecht. Das ist eine irrsinnige Szenerie da in den Großstädten, aber es muss auch total schön sein. Also ich will Indien jetzt nicht völlig ausschließen, aber fußballerisch zieht's dich jetzt dahin.
Ja, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, Sven, das ist so ein großes Land, ne? Mittlerweile ja weit mehr als 1 Milliarde Einwohner.
1,3 Milliarden.
Und wenn du überlegst, dass Island hat 330.000 Einwohner und hat aber eine Fußballmannschaft, die wahrscheinlich, die könntest du nachts um 3 wecken, die würde die 11 besten Inder immer schlagen. Und ich frage mich, warum ist das so?
Ja, stimmt. Ja, ist eigentlich mathematisch unmöglich normalerweise.
Ja, oder die beste Mannschaft von Wuppertal. Ne? Wuppertal hat auch 330.000 Einwohner. Oder Bielefeld, ne? Würde man immer sagen, ja, weckt die nachts.
Ja, denen ist halt Fußball scheißegal. Also sie sind ja auch in der WM, wo sie hingekommen hätten, sind sie nicht hingefahren.
Ja,
da war 1950,
Da kommen wir gleich zu, aber die Frage ist natürlich, es gibt ja total ein großes Fußballinteresse in Indien, also die gucken schon, auch wenn Weltmeisterschaft ist oder so, Kalkutta zum Beispiel, habe ich gelesen, ist eine Fußball-Hochburg in Indien, wo die Menschen also auch tatsächlich vor der Glotze hängen, wenn WM-Finale oder wenn WM-Gruppenspiele sind, ne? Und wenn Gastspiele sind von Bayern München, Liverpool oder Manchester United in Indien, dann sind die Stadien noch voll, dann sind da 80 bis 100.000. Oliver Kahn hat da sein letztes Spiel gemacht für Bayern München und ist da gefeiert worden von den Indern.
Ja, und auch bekannte Profis sind doch da. Nicola Anelka ist nach Indien gegangen. Robert Pires, auch der Zidane niedergestreckt hat im Finale. Der Materazzi, der spielt da auch oder hat da gespielt.
Also Manuel Friedrich, der ehemalige deutsche Nationalspieler.
Auch hingefahren. Also da ist ja schon Geld und auch ein Ligabetrieb, oder nicht?
Ja, da gibt's einen Ligabetrieb in der sogenannten I-League, also I für India. Und das ist eine relativ junge Liga, die gibt es glaube ich erst seit 2007. Und da gibt es auch nicht so furchtbar viele Vereine, da kann man sich reinkaufen tatsächlich. Es gibt eine erste und eine zweite Liga, da gibt es auch Auf- und Abstieg. Aber wenn du genug Kohle mitbringst, dann kannst du dich halt direkt für oben qualifizieren. Aber eine Liga, die auch mit unheimlich vielen finanziellen Problemen zu kämpfen hat, wo es zum Teil eben auch kleine Stadien gibt mit 15.000 Leuten, die da nur reinpassen. Große Distanzen, die überwunden werden müssen in Indien natürlich. Und das große Problem ist, die haben es zwar vermarktet, den Profifußball in Indien, aber das Geld aus der Vermarktung kommt nicht direkt zu den Vereinen, sondern zum indischen Fußballverband erstmal. Und danach geht es dann weiter und da unter Umständen geht dann das ein oder andere Mal was verloren.
Da sind wir dann wieder in diesem Gilligil-Bereich dann wahrscheinlich.
Das stimmt. Aber du hast ja jetzt schon ein bisschen voreilig, wie ich finde.
Hastig.
Ja, übertrieben.
Schnell.
Eifrig.
Ja, ich wollte einfach
du wolltest
ein super Stichwort
liefern. Ja, du wolltest mit dem fliegenden Teppich, weil wir in Indien unterwegs waren, wolltest du mir auslegen. Ja, also 1950, ne, Weltmeisterschaft in Brasilien. Und du hast es ja eben schon angetextet, dass die Inder da hätten teilnehmen können. Die waren ja noch nie bei einer WM dabei. Noch nie. Also gar nicht. 1950 hätten sie mitmachen können, weil damals durfte im Prinzip noch jeder so mitmachen, wenn er nicht irgendwie ein Verbrechen begangen hatte. Vor allem, wenn er irgendwie aus Afrika oder Asien kam, wo es noch nicht so den organisierten Fußball gab, zumindest nicht in der Ausprägung. Und man hatte also die Inder eingeladen, ne? Weil Burma hatte abgesagt und China sowieso nicht dabei und die Philippinen nicht. Und
waren die da eigentlich noch Kronkolonie oder waren das dann?
Nee, die waren da gerade unabhängig geworden, 1948 glaube ich, okay. Oder 47. Und dann durften sie also, und die hatten vorher bei Olympia 48 in London auch eine ganz gute Rolle gespielt, hatten da ein Spiel gemacht gegen Frankreich und da sehr gut ausgesehen, aber hatten da barfuß gespielt. Ne? Also oder mit stark bandagierten Füßen. Wollten keine Fußballschuhe anziehen.
Weil sie keine hatten oder weil sie keinen Bock hatten?
Nee, weil das einfach in deren Fußballkultur spielten Schuhe keine Rolle. Und sie waren es nicht gewohnt, in Schuhen zu spielen. Deshalb haben sie einfach barfuß gespielt. Oder eben mit stark bandagierten Füßen. Und dann hat man ihnen aber zu verstehen gegeben vor der WM 1950, wenn ihr mitmachen wollt, dann solltet ihr Schuhe anziehen, weil es wird Schiedsrichter geben, die werden euch nicht auf dem Platz lassen, wenn ihr barfuß spielt. Und dann haben sie überlegt und dann war das so eine offene Geschichte. Und dann hatte die FIFA nochmal nachgefragt, wie ist das denn jetzt, seid ihr denn jetzt wirklich dabei? Also sollte dann irgendwie im Juni losgehen und im Mai hat man nochmal nachgefragt. Und dann gab es auch so Gerüchte, dass die indische Fußballnationalmannschaft gegen so eine schwedische Amateurkapelle ein Freundschaftsspiel mit 1-11 verloren hätte. Und die waren nun also echt besorgt, dass es einfach ein Fiasko geben könnte, auch ein sportliches. Und dann haben die Inder in Zürich angerufen bei der FIFA und haben gesagt, nee, wir sind nicht dabei. Und bis heute gibt es keine offizielle Erklärung, warum das so war. Es gibt viele Gerüchte, die einen sagen, die haben die Kohle nicht gehabt, um nach Brasilien zu fliegen, wo die WM ausgetragen wurde. Aber das durfte eigentlich keine Rolle spielen, weil die Reise wurde bezahlt und die Unterkunft eigentlich auch. Dann gibt es das Gerücht mit den Schuhen, dass sie nicht spielen wollten, weil sie eben Schuhe tragen sollten. Und es gibt das Gerücht, dass den Indern die WM schlichtweg egal war, weil sie gedacht haben, das Einzige, was zählt im Fußball, sind Olympische Sommerspiele. Bei denen sind sie immer dabei gewesen. 48, so. 52, 56 ja. Waren sie jeweils dabei. Und dann haben sie den Anschluss verpasst. Und sie haben vor allen Dingen verpasst, einen organisierten Ligabetrieb aufzubauen. Und haben jetzt vor kurzem, das habe ich mitgebracht, sie haben jetzt vor kurzem einen historischen, also sie sind in der WM-Quali wieder gescheitert, vorzeitig jetzt. Ne? Dieses Mal am Oman, ist klar. Der Oman war nicht.
Es ist nicht zu machen. Nee. Das schaffst du einfach nicht.
Die sind Indien 105. der Weltrangliste, der Oman, glaube ich, jetzt auf 80 oder 81 und haben es also wieder nicht geschafft, in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden. Aber sie haben seit knapp 20 Jahren mal wieder ein WM-Qualifikationsspiel auswärts gewonnen. Und halte ich fest, es war natürlich beim großen Rivalen aus Bangladesch.
Nee.
Ja.
Die rufen auch Goal.
Die rufen Goal, genau. Soler, Soler, Soler. Das ist der Torschütze.
Aber auch die Redundanz ist
drin. Die Redundanz ist ganz wichtig. Und dieser Sunil hat auch das zweite Tor geschossen in der Schlussminute. Und da war der Reporter aber schon ein bisschen entspannter insgesamt. Ja, und dieser Sunil heißt eigentlich Sunil Chhetri. Und das ist der indische Rekordnationalspieler, hat 115 Mal gespielt für Indien, spielt also nach wie vor und hat jetzt 72 Tore geschossen für Indien, was relativ viel ist.
Ja.
Und in der indischen Presse wurde er gefeiert, weil er jetzt mehr Tore für die Nationalmannschaft geschossen hat als Lionel Messi für Argentinien. Es kommt immer auf den Blickwinkel an.
Auch in Jogo Benito, Burkhard. Ja. Ich könnte jetzt weitermachen. Du hast mir nochmal einen Kaffee gemacht.
Ja, so bin ich.
Wir schmieden jetzt Pläne für die dritte Folge. Liebe Leute, ich hoffe, dass ihr euren Spaß hattet mit Burkhard Hupe und mit mir. Es heißt jetzt Abschied nehmen, Burkhard.
Ja, aber nicht ohne den Globus nochmal zu drehen, Sven.
Ja, wo wird's uns hinziehen bei der nächsten Ausgabe?
Lass uns einmal drehen. Ich drehe den Globus. Pling. Und wir gehen nach Afrika.
Afrika.
Wir gehen nach Afrika und wir gehen in ein Land, das es heute so gar nicht mehr gibt. Wir gehen nach Zaire.
Zaire oder Zaire. Ja.
Zaire, wie auch immer. Heute, glaube ich, Demokratische Republik Kongo.
Ne? Ja, glaube ich auch. Und die spielten ja bei der WM. Und wenn wir schon sagen, das machen wir, dann werde ich mich nochmal um Kurt Brumme und das Halbfinale kümmern. Ja,
ja, da reden wir jetzt. Zaire war 74 und Italien das Halbfinale war 70. Ja.
Zweites großes Thema neben diesen WM-Themen, würde ich mal sagen, würde ich sagen oder vorschlagen, was hältst du von Arschlöchern auf der Trainerbank? Na, Arschlöcher ein bisschen, aber ja, also spezielle Trainer.
Von Angstmachern vielleicht.
Angstmacher auf der Trainerbank. Ja, das finde ich ja viel
Angstmacher.
Besser. Angstmacher auf der Trainerbank. Ja. Das wäre
so. Da habe ich auch sofort ein paar Namen im Kopf.
Ich auch. Aber ich habe jetzt Felix Magath nicht gesagt.
Nee.
Lieber Burkhard, es war mir ein Fest. Und
mir auch,
liebe Leute, folgt uns, folgt Jogo Bonito. Habt eine schöne Zeit. Und in 2 Wochen gibt es eine neue Folge.
Ich freue mich sehr drauf.
Jogo Bonito. Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.